20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los. Willst du im Fitness- oder Gesundheitsbereich so richtig durchstarten? Dann informier dich jetzt über die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und die BSA-Akademie. Egal ob Studium oder Weiterbildung, hier findest du den Weg, der zu dir passt. Starte deine Zukunft jetzt. Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Mein Name ist Janusz und ich bin hier wieder in Hamburg im Podcaststudio und habe einen sehr spannenden Gast dabei. Bevor ich ihn euch vorstelle, möchte ich einmal kurz ausholen. Ich bin ja großer Handelsblatt-Fan und auch Podcast-Abonnement vom Handelsblatt Morning Briefing. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir in der Fitnessbranche dort Erwähnung finden. Und den Gast, den ich heute dabei habe, das ist quasi ein Stammgast im Handelsblatt. Der hat schon viele, viele Interviews gegeben, weil er auch große Unternehmen aufgebaut hat und auch bewegt und dazu interviewt wird. Und das ist niemand Geringeres als Philipp Risch-Landerer von eGym. Philipp, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, Janusz.
Philipp, ich wollte heute zu dem Thema, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, über was wir sprechen. Und ein Zitat von dir, das im Handelsblatt gefallen ist, hat mir sehr gut gefallen. Das war 2022. Da hast du gesagt, da entsteht gerade ein Milliardenmarkt. Erinnerst du dich noch an das? Das war kurz nach Covid, wo wir alle so ein bisschen gebeutelt waren und wir auch gedacht haben, oh nee, wie geht's weiter? Und dann hast du das gesagt und da würde ich gerne mit dir heute drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, vielleicht möchtest du dich nochmal unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen. Die meisten werden dich kennen, aber vielleicht nochmal aus deiner persönlichen Sicht.
Sehr gerne. Hallo, ich bin Philipp. Ich habe eGym gemeinsam mit meinem langjährigen Freund Florian gegründet vor 15 Jahren und wir gingen los mit, unsere Mission war schon immer von Anfang an, in unserem allerersten Investorendeck war schon immer drin, wir wollen zum einen hinbekommen, dass das Fitnessstudio für jeden funktioniert und dann zum anderen es eben an den Gesundheitsmarkt anschließen, weil wir gesehen haben, hey, der Gesundheits- bzw. der Krankenmarkt ist der größte Markt der Welt und über 50% der Kosten sind da für chronische Krankheiten, werden da ausgegeben und da könnte das Fitnessstudio eigentlich der wichtigste Partner sein, um diese chronischen Krankheiten zu reduzieren, die Kosten dafür. Und aber dafür muss das Fitnessstudio auch für jeden funktionieren und haben wir eben angefangen, zum einen mit den Geräten und dann zum anderen eben über den Wellpass hinzubekommen, dass die Arbeitgeber subventionieren können, dass das Mitglied ins Fitnessstudio geht und wir dadurch sozusagen einen Anschluss schaffen. Das ist noch lange nicht sozusagen das Ende vom Lied, aber das ist eben schon immer unser Ziel gewesen, zum einen sicherstellen, dass das Fitnessstudio für jeden funktioniert, mit unseren Geräten, mit unserer Software, durch einen hohen Personalisierungsgrad und zum anderen eben der Anschluss an den Gesundheitsmarkt, weil wir werden eben nur dann hinbekommen, dass irgendwann 100% der Bevölkerung trainiert, wenn auch andere dafür bezahlen, weil für viele, viele Menschen in unserer Bevölkerung ist es schon sehr, sehr viel verlangt, was zu tun, was extrem anstrengend ist. Kann man nicht auch noch erwarten, dass die dafür viel Geld bezahlen. Aber wenn jemand anderes dafür Geld bezahlt, der dann eben von den Gesundheitsfortschritten sozusagen profitiert, dann können wir es hinbekommen, dass wir irgendwann 100% trainieren. Genau, und daran arbeiten wir seit 15 Jahren. Und seit 15 Jahren liebe ich es. Ich gehe jeden Tag unglaublich gern zur Arbeit und will das ja auch mein Leben lang machen. Und habe da einfach Riesenfreude an dem Thema und musste auch gestern nur zurückerinnern an meine allerersten Kunden und habe einfach so viele tolle Beziehungen auch aufgebaut in diesen 15 Jahren jetzt im Fitnessmarkt, dass ich einfach sehr, sehr dankbar bin, wo ich bin. Und ja, der Milliardenmarkt, der ist einfach sozusagen, der ist zweifelsohne da, wenn man daran glaubt, dass 50% der Krankenkosten eigentlich in den Fitnessmarkt gehen sollten. Und daran arbeiten wir.
Sehr gut. Philipp, du hast jetzt einen Part übersprungen. Du hast ja im BWL oder einen kaufmännischen Hintergrund, was du studiert hast. Und in Harvard war das, glaube ich, ne?
Nee, ich war Columbia.
Columbia war das. Wie kam der Sprung dann, dass du gesagt hast, okay, ich habe einen kaufmännischen Hintergrund oder Studium genossen, akademischen Abschluss erreicht, dass du gesagt hast, jetzt habe ich Lust auf Fitness. Die Fitnessbranche soll jetzt erobert werden.
Also ich habe praktisch zwei Dinge studiert. Zum einen die klassische BWL und zum anderen ein Studiengang, der heißt Technologiemanagement an der TU München. Und was ich eben praktisch, was da gemacht wird, ist geschaut, hey, für Leute, die Tech verstehen, in dem Fall vor allem Software verstehen, wie könnte man denen helfen, sozusagen BWL und Software zu verbinden, um unternehmerisch tätig zu werden. Und sozusagen, deswegen war für mich dann relativ schnell klar, ich will eben ausgründen, eine Firma nach dem Abschluss meines Studiums, wo ich eben BWL und Software verbinde für eine Branche. Und dann war es eben so, dass als ich in New York studiert hatte, meine Freunde mich ins Fitnessstudio gezogen hatten. Da hat sie an jeder Uni das eigene Studio und es war das erste Mal für mich in meinem Leben im Fitnessstudio und ich wusste nicht, wie man richtig trainiert. Und dann habe ich eben so nach und nach so als praktisch Außenstehender angeschaut, okay, da kann man viel Wert stiften, viele Leute schaffen es nicht, erfolgreich zu trainieren. Mit einer höheren Personalisierung könnten die erfolgreich trainieren und dann könnte man eine riesen Chance haben auf dem Gesundheitsmarkt. Und so kam dann sozusagen mein Eingang in die Fitnessbranche als jemand, der sein Problem beschrieben hat, um eine Lösung zu finden. Also insofern bin ich auch wahrscheinlich einer der ganz wenigen Fitness-CEOs, die eben nicht ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, sondern ihr Problem zum Beruf. Und,
das wäre auch ein toller Slogan, Problem zum Beruf.
Genau, und ich würde sagen, und das hilft uns aber enorm eben, immer wieder auch sozusagen die das Nutzerverständnis zu haben, sozusagen für Leute, denen es schwerfällt, da ins Fitnessstudio zu gehen, denen es vielleicht schwerfällt, richtig zu trainieren, die nicht wissen, wie man richtig trainiert. Und dafür eben auch sicherzustellen, dass sozusagen wir deren Verständnis wirklich tief in uns haben, um denen zu helfen und damit auch dem Studio zu helfen.
Mhm. Genau, es gibt ja die, die nicht wissen, wie man trainiert. Und ich glaube, es gibt dabei eine noch schlimmere Kategorie. Das sind die, die glauben zu wissen, wie man trainiert, aber es nicht wissen.
Genau,
da
hat der Retention-Guru Dr. Paul Bedford mal in einem Podcast gesagt, die größt missverstandene Zielgruppe im Fitnessmarkt sind die, die bei der Anmeldung im Fitnessstudio sagen, ich war schon mal Mitglied, weil dann denkt der Mitarbeiter im Fitnessstudio direkt, ah ja, okay, du kennst dich dann ja aus. Und dabei hat er gerade gesagt, ich bin schon einmal gescheitert und melde mich jetzt wieder an.
Ja, und dann ist das nächste Scheitern steht bevor. Nee, sehr spannend. Philipp, finde ich sehr spannend, dass du quasi dann auch sagst, okay, ich habe hier den persönlichen Hintergrund, habe den rübergebracht in die Fitnessbranche, habe das mit Tech verbunden. Was daraus geworden ist, wollen wir heute noch besprechen. Aber ich würde gerne nochmal die letzten 10 oder vielleicht 15 Jahre, so lange bist du ja in der Branche, nochmal beleuchten. Was hat sich aus deiner Sicht in der Fitnessbranche, Deutschland, aber auch international in den letzten 10 Jahren verändert? Oder hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert in der Branche?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich sehr viel verändert hat. Also ich glaube, dass das Studio, erstmal von der Studiobetreiberseite, wurde sehr viel getan, dass wir uns noch einem viel größeren Publikum geöffnet haben. Ich meine, als hier Refit und Co. angefangen haben, waren wir sozusagen eine mini-kleine Branche mit Judokas und Bodybuildern. Mhm. Und dann haben sozusagen die Studiobetreiber mehr und mehr das den Massenmarkt geöffnet mit allen möglichen unterschiedlichen Konzepten. Und dann kam eben ja durch Anbieter wie eGym vielleicht jetzt noch sozusagen auch die Technologiewelle rein. Hey, wie können wir mit Technologie sicherstellen, dass auch diese ganzen Massenmarktkunden gut bedient werden? Insofern, da würde ich sagen, das sind die zwei großen Dinge, die sich von Studiobetreiberseite, Öffnung zum Massenmarkt und von Herstellerseite, hey, wie können wir Technologie implementieren, geöffnet haben. Und dann kam eben das dritte Welle jetzt, die Aggregatoren. Wo man eben sagt, hier durch unseren eGym Bell Pass haben wir jetzt den Arbeitgeber, der eben subventioniert und dadurch schaffen wir eine viel höhere Aktivierung. Also 14% der Deutschen gehen ins Fitnessstudio. Wenn wir mit einer Firma zusammenarbeiten, im Durchschnitt in Deutschland nach 24 Monaten, schaffen das 45% der Belegschaft zumindest ein Training im Monat machen. Und sozusagen, da bringen wir einfach mehr und mehr noch Leute in die Branche rein und das ist sicherlich auch wichtig. Und dann sozusagen vom Produkt selber her, würde ich sagen, ist die größte Veränderung im Markt, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe, der größere Fokus auf Krafttraining versus Cardiotraining im Fitnessstudio.
Das auf jeden Fall. Da haben wir auch gerade ein bisschen Schub auch aus der Wissenschaft oder auch die Evidenz sagt ja, okay, früher war das Herz-Kreislauf-Training das Nonplusultra. Heute hat man erkannt, okay, das Krafttraining in Ergänzung mit Herz-Kreislauf-Training, das ist eigentlich das neue Nonplusultra.
Genau, ich würde mal sagen, sozusagen die zwei wichtigen Faktoren für Langlebigkeit sind halt vereinfacht gesagt, ist erstmal, wenn man wirklich nur zwei nennen dürfte, dann ist es einmal die Muskelmasse auf Nummer 1 und dann auf Nummer 2 die maximale Sauerstoffsättigung. Insofern, man muss beides tun. Ich würde aber sagen, dass eben das Krafttraining und das ist eben auch einer der Kernannahmen von eGym ist, wir sind 100% Fitnessstudio only und machen zum Beispiel kein Home-Fitness, andere Dinge, weil wir halt absolut überzeugt davon sind, dass unerfahrene Trainierende ausschließlich im Fitnessstudio erfolgreich Krafttraining machen können. Mhm. Und das ist der ganze Wachstum unseres Marktes. Und sozusagen, du kannst schon auch vielleicht dann irgendwie ein ganz gutes Coaching kriegen und zu Hause Cardio machen oder so auf diesen klassischen Wäscheständern.
aber die teuersten Wäscheständer der Welt.
Ja, genau. Aber sozusagen Krafttraining ist einfach zu Hause für den Massenmarkt nicht möglich, weil wenn die anfangen würden, mit Handeln zu arbeiten, die wüssten gar nicht, was ist die richtige Bewegungsausführung. Die würden, selbst wenn sie es wüssten, im Moment der Belastung einfach in eine falsche Bewegung reinschlittern. Hm. Und insofern ist sozusagen ist für mich absolut die Königskategorie des Fitnessstudios Krafttraining. Denn da sind wir einfach unschlagbar. Und ich habe da viele Tests zu gemacht. Wir haben dann zum Beispiel halt, man stellte sich vor, man trainiert zu Hause und hat so einen AI-Avatar, der dir genau sagt, hey, deine Haltung ist nicht korrekt. Das haben wir halt einfach simuliert bei eGym mit ein echter Mensch stand vor dir. Und was wir gesehen haben ist, dass wenn der nicht wie ein Personal Trainer dich anfasst in dem Moment und sagt, hey, da bewegst du dich gerade falsch, dann sind einfach unerfahrene Menschen, wenn die dann zu Hause stehen würden, der Computer sagt, die Haltung ist nicht richtig, aber die belasten sich gerade zum Maximum, werden die nicht in der Lage sein, das zu prozessieren, weil die gar nicht ausgebildet sind in der Bewegung. Mhm. Und insofern ist das eben eine absolute Kernannahme von eGym ist, unerfahrene Trainierende können nur im Fitnessstudio Erfolg finden beim Krafttraining. Und Krafttraining ist das Allerwichtigste, was sie tun sollten, um gesünder zu werden. Und insofern sozusagen sind wir halt mit unserer Strategie 100% überzeugt, das Fitnessstudio ist einfach der Kern dieses Movements, das wir sozusagen vorantreiben wollen, dass wir Gesundheitsmarkt und Fitnessmarkt vereinen.
Ja, da hast du auch was Spannendes gesagt. Gesundheitsmarkt und Fitnessmarkt vereinen. Wir reden ja oft über Healthcare, was eigentlich die Krankenkassen rein übersetzt wäre, aber es gibt auch dieses Medical Fitness, von dem man spricht. Das sind ja alles Begriffe, die irgendwie da draußen in der Welt sind.
Ja.
Und Frage an dich, würdest du sagen, dass Fitness das neue Healthcare ist oder überschätzen wir das gerade? Also im Sinne von, okay, was können wir tun für den Gesundheits- oder für die Krankenkassen? Wie blickst du darauf?
Also sozusagen, wir sind noch ganz weit davon entfernt, wenn man einfach nur anschaut, wie viel Geld wird ausgegeben in Fitness und wie viel wird in Healthcare oder auch, wie wir eigentlich lieber sagen, Sickcare sozusagen ausgegeben.
Ist leider so, ne?
Ist unglaublich klein. Ja, also ist ein, ich glaube, Deutschland gibt irgendwie, glaube ich, 400 Milliarden in Gesundheit aus und Gesundheitsmarkt, Krankenversicherungen und der Fitnessmarkt ist was? Du kennst die Zahl besser.
Also wir haben 6 Milliarden, aber das ist das, was wir selber verdienen. Das, was in Prävention ausgegeben wird, ist ein Müh von diesen Firmen.
Genau.
Also wir investieren weniger in die Prävention, als wir im Fitnessmarkt als kommerzielle Anbieter verbieten.
Ja, absolut. Genau deswegen, wir sind noch komplett am Anfang. Ich würde schon sagen, dass jetzt halt immer wenn ein Arbeitgeber investiert und wir den Unterschied machen zwischen den 14% der Deutschen und den 45% der Arbeitnehmer, dieses Investment ist auf jeden Fall halt, würde ich auch so als Prävention sozusagen zumindest mal klassifizieren. Aber wir stehen, wie gesagt, da sehr, sehr am Anfang. Wir sind jetzt als eGym eben auch sozusagen finanzstark genug, um eben da langfristig Investitionen zu machen, klinische Studien und andere Themen. Weil wir wollen das auf jeden Fall vorantreiben. Also sagen, mein Ziel ist, was ich für mich so als Mission festgelegt habe, ist, ich will in meinem Leben schaffen, dass wenn eine Firma mit uns anfängt zu arbeiten, dass 100% der Mitarbeiter mindestens 5 Minuten pro Woche Krafttraining machen. 100%. Also sagen, ich hoffe, dass viel, viel mehr dann viel mehr trainieren als 5 Minuten.
Ja.
Aber 100% sollen 5 Minuten Krafttraining pro Woche machen. Mhm. Das ist für mich so eine Vision, die ich für mich festgelegt habe in meinem Leben. Und ich hoffe, dass ich dann noch irgendwann ambitionierter sein kann. Aber das ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht, werde ich schon mal sehr ambitioniert.
Ja. Also finde ich super, ist ja, das sagt auch Thomas Wessinghage, unser Vorsitzender, man muss kleine Schritte tun, um loszugehen, ja, und dann kann man darauf aufbauen.
Absolut.
Sozusagen. Aber ohne den kleinen Schritt verschreckst du die Leute, also wenn zu schnell zu viel kommt, dann verlierst du die auch.
Genau, das werde ich nie vergessen. Am Anfang meiner Fitnessstudio-Zeit oder Fitnessmarktzeit bin ich immer auch viel in Fitnessstudios gegangen und habe so Trainer-Mitgliedsunterhaltungen sozusagen mitverfolgt. Und weiß ich noch ganz genau, da war ich einmal in einem Münchner Studio und da war eine sehr übergewichtige Person und hat zu einer Trainerin gesagt, ja, ich würde gerne 25 Kilo in einem Jahr abnehmen. Und hat die Trainerin gesagt, ja, also da müssen sie auf jeden Fall halt mindestens 3-mal die Woche 2,5 Stunden kommen. Und da wusste ich halt, das wird die einfach nie durchziehen. Das wäre die bessere Antwort wäre gewesen, 25 Kilo im ersten Jahr ist nicht machbar. In 3, 4 Jahren schaffen wir es auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt mal an mit vielleicht 2-mal die Woche 45 Minuten.
Ja.
Um dann halt langsam das sozusagen zu kultivieren, vielleicht sogar nur eine halbe Stunde. Einfach um die nicht zu verlieren am Anfang und sozusagen die dran zu gewöhnen und Freude daran zu finden, erste Erfolge zu feiern und so weiter.
Ja, sehr spannend. Du hast vorhin schon ein Thema angeschnitten, Firmenfitness, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ist Firmenfitness oder vielleicht kurz ein paar Hintergrundzahlen, weil wir in Deutschland 12,5 Millionen Trainierenden. Dazu kommen nochmal 1,5 Millionen Aggregatorenmitglieder, so nennen wir die, also Menschen, die über eGym Wellpass und Co. in die Studios kommen. Und diese Zahl wächst sehr stark. Also wir hatten jetzt Wachstumsraten von 50% pro Jahr in diesen Aggregatorenmitgliedern. Und würdest du sagen, dass dieses Thema Firmenfitness, ist das der neue heilige Gral? Alle wollen rein oder ist das was, was jetzt wächst und dann irgendwo stagniert? Wie schaust du da drauf?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es noch enorm wachsen wird. Wir allein hier mit eGym Wellpass wachsen ja fast mit 1000 Firmen im Monat und verlieren fast keine Firma als Kunde. Insofern, es spült halt extrem viel neue Mitglieder rein. Also wie gesagt, nach 2 Jahren ist jede einzelne Firma bei im Durchschnitt 45% der Belegschaft, die auf einmal mindestens einmal im Monat trainieren. Und insofern glaube ich, dass das viele noch überhaupt nicht verstanden haben, wie unglaublich das unseren Markt verändern wird. Und ja, ich verstehe, manche Leute sehen das kritisch. Ich sehe halt, hey, wenn eine Firma nicht mit uns unterschrieben hätte, wären halt 14% und nicht 45%, die bei uns trainieren im Studio. Und insofern, glaube ich, vergrößert es den Markt enorm.
Mhm.
Aber sozusagen, ja, es ist eine Veränderung und die müssen wir halt alle maximal gut begleiten. Aber es ist eine Riesenwelle, die sozusagen nicht zu verhindern ist. Die geht nur darum, die gut zu surfen, würde ich sagen.
Mhm. Und wie siehst du da Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Also wir hatten jetzt zum Beispiel Europe Active hat ja den Europa-Report vorgestellt. Da sind wir bei 75 Millionen Menschen, aber ohne Aggregatorenmitglieder, weil die halt in anderen Nationen nicht erfasst werden. Die sind aber auf jeden Fall da, aber sie konnten halt nicht quantifiziert werden. Wie würdest du sagen, wie Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dasteht, was Aggregatoren angeht und auch vielleicht ein Blick auf die USA?
Ja, das ist super spannend. Also die USA haben ja immer die Reputation, der Mutterland des Fitness, der Fitnessindustrie zu sein. Aber zumindest in meiner Laufbahn in 15 Jahren, ob es jetzt sozusagen zum Beispiel die Software auf der Trainingsfläche ist, aber eben auch Aggregatoren, waren eigentlich die Deutschen die Erfinder und die Vorantreibenden. Und also sozusagen, es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt keinen Fitnessmarkt, der so Aggregatoren penetriert ist wie Deutschland.
Okay, also sind wir da schon gut weit vorne.
Ja, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, sozusagen mit Abstand das saturierteste oder der am weitesten entwickelte Aggregatorenmarkt der Welt.
Ja.
Du hast verschiedene andere Modelle, aber ich glaube, vielleicht noch Brasilien ist ähnlich stark.
Ja.
Aber in den USA zum Beispiel gemessen an der Marktgröße und wo da die Aggregatoren stehen, ist noch viel weiter am Anfang. Mhm.
Ja, ist spannend. Ich glaube, das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, weil wir immer so aus den 80er, 19 war immer USA so der Trendsetter, sag ich mal, was Fitness-Themen angeht. Aber ich sag mal, gerade das Thema Firmenfitness, Aggregatoren, elektronische Zirkel, deutsche Erfindung, auch das duale Studium, eine deutsche Erfindung, ja. EMS-Training, eine deutsche Erfindung, die jetzt halt auch große Entwicklung hinlegen. Und ich glaube, das
ich
sollte...
Ich sage auch immer meinen Kunden übrigens, hey, kommt mal nach USA. Ich glaube, sozusagen, der deutsche Konsument ist ja somit der anspruchsvollste Kunde, den man haben kann. Extrem preissensitiv und trotzdem erfordert extrem hohe Qualität. Und es erinnert mich immer an die eine Sache, als ich mal, habe ich ein Interview gehört mit dem CEO von Walmart, der damals gefragt wurde, ob er Angst hat davor, dass jetzt Amazon durch den Zukauf von Whole Foods jetzt Wettbewerber wird zu Walmart. Und hat er gesagt, nee, ich habe nicht Angst vor Amazon, ich habe wirklich Angst vor Aldi und Lidl, weil ich habe damals die deutschen Expansion von Walmart geleitet und es war ein totales Desaster. Wir haben beim deutschen Konsumenten nicht geschafft, Geld zu verdienen. Und die Aldi und Lidl schaffen da gut Geld zu verdienen und jetzt kommen die nach USA und dafür habe ich wirklich Sorge. Und das sollte auch recht behalten, weil Aldi und Lidl wachsen jetzt wie verrückt in den USA.
Das ist immer der Deutsche, ist der Kunde, den du nicht haben möchtest.
Ja. Andersrum, der trainiert dich so stark darauf, dann weltweit expandieren zu können. Ja. Weil wenn du mit dem schaffst, Geld zu verdienen, dann mit jedem.
Ja, genau, das ist eigentlich der Proof of Concept. Wenn du es in Deutschland schaffst, dann schaffst du es überall, wenn du es hingekriegt hast. Super. Bleiben wir mal bei USA, da würde ich gerne auch ein bisschen intensiver drüber sprechen, weil wir hatten jetzt auch vor einigen Monaten eine Ankündigung zu einem großen Deal, der auch wieder in meiner Lieblingszeitung im Handelsblatt besprochen wurde, nämlich der Playlist-Deal. Mhm. Vielleicht einmal kurz zum Hintergrund, also ihr hattet vor dem Deal schon eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro und dann habt ihr, du mit dem Fritz, euch angebandelt und habt gesagt, hey, cool, hier mit Playlist, lass uns zusammentun und was Großes schaffen. Erzähl das mal aus deiner Perspektive. Wie war diese Annäherung mit Fritz, das Kennenlernen und warum habt ihr euch entschlossen, ich sag mal so ein Riesenkonstrukt dann auch zu schaffen mit Playlist und eGym?
Ja, genau. Ich habe den Fritz vor, übrigens auch lustig, oder? Sozusagen treffe ich einen Ami und der hat den deutschesten aller Namen. Auf jeden Fall habe ich den Fritz vor, glaube ich, 3 Jahren kennengelernt und wir wurden relativ schnell Freunde. Und das ist eigentlich ganz ungewöhnlich, weil ich was so wenig Zeit habe, dass ich eigentlich kaum noch Chance habe, irgendwie neue Freunde zu finden. Und genau, aber dann haben wir uns einfach gut angefreundet. Irgendwann haben wir gedacht, Moment mal, er hatte das größte Fitnessnetzwerk mit ClassPass und MindBody in USA und Asien. Und ich hatte das größte Fitnessnetzwerk in Europa mit WellPass. Und sozusagen, dann gab es einfach erstmal die Idee, ja, können wir nicht irgendwie uns gegenseitig helfen? Könntest du mir nicht, Fritz, Zugang geben zu dem größten Fitnessnetzwerk in Asien und USA? Und dann zahle ich dir da irgendwas und wir können einfach direkt unseren WellPass-Vertrieb da starten. Und müssen es nicht nach und nach selbst aufbauen. Und dann haben wir diese Diskussion begonnen und dann wurde es aber extrem kompliziert, wie es halt immer so manchmal ist mit so kommerziellen Deals. Und dann war es sehr kreativ, für alle Probleme noch irgendwo so eine Lösung zu finden. Aber irgendwann kam man zum Ergebnis, ja, aber das ist alles so kompliziert, das kann man ja kaum noch umsetzen. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht sollten wir doch mal überlegen, das zusammenzuschließen. Mhm.
Vielleicht, und, Philipp, magst du einmal noch kurz erklären, was bei Playlist alles drin ist, also was die einzelnen Business Areas sind?
Genau.
Also das ist ja MindBody, ClassPass schon angesprochen, aber das mal einmal kurz,
genau, das sind, also was sind die Inhalte? Auf Fritz-Seite sind praktisch drei Geschäftseinheiten. Eins ist MindBody. Das ist in den USA die führende Verwaltungssoftware für Fitness-Boutiques. Muss sagen, sozusagen, der Fitness-Boutique-Markt ist ja in den USA viel größer als hier in Deutschland. In Deutschland ist es über 10% des Marktes. In den USA ist es fast 40% des Marktes. Also Instructor-led Workouts sozusagen. Das zweite ist ClassPass. Das ist ein B2C-Aggregator. Und da will ich gleich noch mehr dazu sagen, wie ich dazu stehe. Und dann das dritte heißt Booker. Und das ist sozusagen ähnlich wie Mindbody eine Verwaltungssoftware, allerdings für Spa-Salons, also für sozusagen Beauty, die Beauty-Industrie, sozusagen, wo Leute hingehen und ihre Nägel machen lassen oder Botox spritzen. Ja. Und so. was ja auch eine riesenwachsende Industrie ist. Genau, das sind diese drei Businesses. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das Glasspass-Netzwerk war ich eben interessiert. Können wir dann nicht für Wellpass Zugang kriegen? Haben gemerkt, es wäre zu kompliziert. Und dann hat der Fritz irgendwann gesagt, aber vielleicht wollen wir nicht einfach die Firmen zusammenlegen. Und dann hatte ich halt erstmal die Herausforderung, dass ich ihm ganz offen sagen müsste, ich denke halt, ich habe ja das Netzwerk in Europa und habe einfach nur aus einer prinzipiellen Entscheidung heraus nie den B2C-Aggregator gemacht, weil ich der Meinung war, dass es schlecht fürs Studio ist.
Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also du hast ja immer sehr klar gesagt, B2B, da funktioniert Aggregator.
Genau.
B2C warst du ja immer sehr anti in der Haltung.
Genau, absolut. Und sozusagen, wenn ein B2C-Aggregator praktisch ein Produkt anbietet, was vergleichbar ist wie die eigene Mitgliedschaft, glaube ich auch weiterhin, dass es halt extrem kannibalisierend ist. Und deswegen habe ich es ja auch nie gemacht, sozusagen. Ich hätte ja, es wäre jetzt keine große Schwierigkeit gewesen, die Wellpass-App nur zu duplizieren und zu sagen, so, jetzt können sich da auch Konsumenten anmelden. Aber das haben wir nie gemacht, weil ich der Meinung war, das war schlecht fürs Studio. Deswegen habe ich zum Fritz damals gesagt, sorry, ich kann mit dir nicht zusammengehen, weil dein Produkt ist ein Produkt, das ich nicht für gut halte. Es ist ein B2C-Aggregator. Und dann hat er mir eben erzählt, ja, dass bis 2019 das tatsächlich so war. Und er dann eben mit der Übernahme von Mindbody hatte er auf einmal Zugriff auf die ganzen Daten von Mitgliedern der Mindbody-Kundenbasis vor der Einführung von Glasspass, danach und so weiter. Und konnte dann eben das Produkt neu zusammenstellen in einer Art und Weise, dass es wirklich nur die Überkapazitäten des Studios mit einem starken Discount vermarktet. Also sozusagen, das Ziel von Glasspass ist, das Studio, wenn es um 18 Uhr voll ist, dass da eben von Glasspass nach Möglichkeit keiner reingeht. Und wenn er reingeht, muss er extrem viel bezahlen.
Mhm. Also so ein dynamisches Pricing-Modell, wo er sagt, okay, der Preis verdoppelt sich oder verdreifacht sich um Uhrzeit X zu den Schlusszeiten.
Genau, und dann im Gegenzug gibst du als Studio meinen Kunden dramatische Rabatte, wenn sie halt dann gehen, wenn es bei dir leer ist. Und das sozusagen, das ist der praktische heilige Gral, um das Fitnessstudio profitabler zu machen. Wie kann ich schaffen, theoretisch, dass bei mir immer so voll ist wie um 18 Uhr? Mhm. Weil die Kosten sind mehr oder weniger die gleichen. Und Studios selbst haben aber nie geschafft, das hinzubekommen, ohne dass das am Schluss, sobald sie sozusagen so dynamisches Pricing gemacht haben, dass es nicht ihre eigene Mitgliedschaft am Schluss immer günstiger gemacht hat, immer mehr Druck gesetzt hat. Mhm. Und das sozusagen, was ein Glasspass halt löst, dass man sagt, hey, wir wollen deine sozusagen, wie man im Englischen sagt, Off-Peak-Hours eben füllen und du bietest sozusagen, unsere Kunden sind bereit, ein im Vergleich zu deinen eigenen Mitgliedern degradiertes Produkt zu kaufen, im Versprechen dagegen halt Discounts zu bekommen. Mhm. Und dann wurde mir klar, okay, der Fritz, der macht auch den Markt größer, aber eben nicht dadurch, dass jemand Drittes bezahlt, sondern dass ich halt anderweitig diese Preisabsatzfunktion, die in jedem Markt existiert, nutze, indem ich halt mehr Leute reinbringe, die dann bereit sind, nur für einen Discount, aber dafür halt auch eine degradierte Mitgliedschaft reinzukommen. Und sozusagen, als ich das verstanden habe, aber auch gesehen habe, dass er sein Modell seit 2019 dramatisch umgestellt hatte, als er Zugriff auf die Daten hatte, dann habe ich Referenzcalls gemacht und tatsächlich haben die...
Ganz kurz, seit 2019 macht er das erst? Oder da hat er das Modell umgestellt?
Da hat er das Modell umgestellt von Kannibalisierung zu nahezu keine Kannibalisierung.
Okay.
Und ich habe das dann gesehen, wie er das gemacht hat, dann auch die ganzen Referenzgespräche geführt und praktisch 9 von 10 Telefonaten, die ich geführt habe, aus der Kundenbasis von Glasspass oder Partnerbasis von Glasspass, halt gesagt, ja, bis 2019 war es echt scheiße und danach wurde es richtig gut. Und jetzt heute will ich es auf jeden Fall nicht missen. Und dann habe ich gesehen.
Bis auf die 2,5 Corona-Jahre danach.
Genau.
Die klammern wir nochmal aus,
ja,
aber
das stimmt, das stimmt.
Danach war es
gut. Nur in Bezug auf Glasspass, ja.
Ja.
Genau. Und dann habe ich halt, es war für mich aber viel mehr noch. Das war nicht nur, dass ich jetzt hinter dem Produkt stehen konnte, sondern es war auch noch so, dass ich sozusagen auch gesehen habe, hey, der Typ, der passt zu mir, weil er tatsächlich die Wahrheit sucht und echten Wert schaffen will und nicht nur einfach den Leuten irgendeinen Schwachsinn verkaufen möchte. Und dann hatten wir aber noch ein weiteres Problem, Wir hatten bei eDream ja immer nur minderheitsbeteiligte Venture Capital Investoren, die 15 Jahre lang jedes einzelne Mal mit mir gestimmt haben. Und beim Fritz, bei Glassbass und Mindbody, war eben einer der zwei größten Software-Private-Equity-Firmen der Welt, Vista Equity Partners, der Mehrheitseigentümer. Mhm. Und ich könnte mir halt nicht vorstellen, dass sozusagen auf einmal da so ein Finanzinvestor das letzte Wort hat. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wir können einen Deal nur machen, wenn Vista bereit ist, dir und mir zusammen, Fritz, die lebenslangen, sagt man im Englischen, Super Voting Rights zu geben. Also zu sagen, wir wollen lebenslang das Recht haben, entscheiden zu können, was wir wollen für die Firma. Und die Investoren werden keine Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Und das war natürlich am Anfang eine ziemlich, in einer riesigen Firma mittlerweile.
Bold Move, ne? Was hat er über 7,5 Milliarden Bewertung jetzt, genau, das Gesamtkonstrukt?
Ja. Und da haben wir sozusagen, habe ich halt das erste Gespräch gehabt mit Vista. Und
das wollte ich fragen. Also, das ist ja schon, wenn ihr sagt, ey, das letzte Wort haben Fritz und ich, das ist ja schon ein krasser Hebel, den ihr habt. Wie überzeugt man einen Investor, der halt da auch Geld reingibt, zu sagen, ich gebe das Geld rein, aber ja, okay, ihr dürft dann das letzte Wort haben? Also, das ja.
Ja, genau, das zu sagen. Also, ich habe dann halt vorgeschlagen, wir machen so ein Super Voting Committee. Mhm. Und das hat eben. Fritz und Philipp haben eben sozusagen 2/3 der Stimmrechte in diesem Super Voting Committee lebenslang. Und ich habe Vista erklärt, hey, ihr seid, habt irgendwie, glaube ich, 150 Milliarden und under Management, habt durchschnittlich seit Gründung 27% Rendite pro Jahr. Also ihr seid einfach die absoluten Superstars. Aber ihr habt eben nie eine Firma gebaut, die wirklich eine ganze Industrie verändert hat, wo man eben Risiken eingehen muss, wo man Fehler machen muss und testen muss. Und deswegen ist euer perfektes Playbook eben nicht das perfekte Playbook für meine Firma. Und deswegen kann ich einfach das nicht machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir schauen uns mal alle Zahlen an und kommen auf dich zurück. Und dann ist eben was Unfassbares passiert. Dann hatte ich in den Monty, das ist der Leiter, der Chef von deren Flagship Funds, deren wichtigsten Investment Vehicle, hat mich wieder zum Abendessen getroffen in Miami und hat gesagt, hey Philipp, ich habe jetzt 15 Jahre Gewinn- und Verlustrechnung von eDream mir angeschaut. Ich kenne jetzt jedes Detail, jedes einzelne Mal, irgendwelche Liquiditätsengpässe, Covid und so weiter. Und das ist praktisch dein Lebenslauf. Also sagen, was muss ich noch über dich wissen, als jede einzelne Entscheidung, die du seit 15 Jahren getroffen hast. Und wir von Vista sind zum Ergebnis gekommen, du bist der Beste, in Englischen sagt man Steward, für die Mission. Mhm. Und deswegen glauben wir halt auch, dass du auch in den nächsten 50 Jahren da die richtige Entscheidung triffst. Und deswegen sind wir bereit, das zu machen. Und zwar das erste Mal in unserer Vorgeschichte.
Also hast du nicht nur die Fitnessbranche im Wandel, sondern auch den Investor wie Vista im Wandel, in den Wandel gebracht.
Und dann muss man auch sagen, dann die mehr Juniors auf dem Deal von denen, die haben es erst ewig nicht geglaubt, dass es wirklich passiert, weil Glassbass und Mindbody lief extrem gut. Also sagen, warum, wir haben hier
das meine ich sagen. Deswegen finde ich es so krass, weil ich sag mal, du hast ja meistens, werden ja so krasse Change-Prozesse aus einer Not heraus geschaffen. Aber wenn es einem gut geht, sagt man ja, okay, never change a running system. Aber in dem Fall hat man gesagt, okay, wir gehen trotzdem einen disruptiven Weg in dem Sinne, dass wir so eine wichtige Entscheidungsmacht an Fritz und an Philipp abgeben.
Ja, ganz genau. Und das muss man auch sagen, das werte ich denen eben, also gebe ich denen extrem viel Credits dafür, dass die eben, obwohl sie so erfolgreich sind, eben nicht irgendwie jetzt betriebsblind wurden, sondern immer noch bereit sind, neu zu denken. Mhm. Und sie haben einfach gesagt, und ich muss sagen, das hat auch sehr geholfen, Fritz hat eben für die auch das Thema Glassbass Mindbody extrem erfolgreich gemacht. Und deswegen haben sie halt auch extrem viel Vertrauen schon in Fritz gehabt. Und der Fritz hat eben auch gesagt, hey, ich will das mit Philipp machen. Und sozusagen dadurch war dann auch sozusagen halt so eine Vertrauensbrücke über Fritz gebaut. Mhm. Und dann war es eben hinterlegt mit den Zahlen. und sozusagen die Verbindung aus allem hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, das machen wir. Und gleichzeitig natürlich haben sie jetzt geschafft, dass ich ihnen ja unbedingt natürlich auch jetzt zeigen will, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, weil ich da dankbar für bin. Weil für mich war das immer ein Thema, mir liegt die eGym-Mission, unsere Partner und die eGym-Mitarbeiter und alles eben extrem am Herzen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, was passiert mal, wenn irgendwann mal die Investoren gegen mich stimmen? Was nie passiert ist. Und genau, und jetzt weiß ich halt sozusagen, dass das jetzt eben das Thema lebenslang klar geregelt ist und ich immer sicherstellen kann, dass wir uns halt, dass unsere Versprechen halten, dass wir sozusagen nicht kurzfristig optimieren, sondern langfristig optimieren. Und eben, ja, ich glaube auch jetzt halt natürlich als Firma dadurch einen echten Wettbewerbsvorteil dadurch haben, dass wenn irgendjemand anderes kurzfristige Renditen sucht, können wir denn die langfristige Perspektive haben. Weil für Fritz und mich ist es jetzt nicht entscheidend, irgendwie welche, was wir sozusagen im nächsten Quartal reporten wollen, sondern wir wollen langfristig. Und das wird natürlich auch, diese Super Voting Rights, die werden auch einen IPO überstehen. So ein Nano-IPO wird es sein. Und deswegen werden wir aber auch halt natürlich wachstumsorientierte Investoren finden, ja. Irgendwie in Google hat, die Gründer haben Super Voting Rights. Die beiden Gründer halten jeweils 2% der Firma, aber 51% der Stimmrechte. Oder Mark Zuckerberg hält, glaube ich, 12% der Anteile und 60% der Stimmrechte und so weiter. Und dadurch haben diese Firmen immer geschafft, dass halt Investoren, die in Wachstum denken wollen, dann auch, nachdem die an die Börse gegangen sind, da weiter investiert haben, weil die wussten, der Gründer, dem ist das scheißegal, wenn das sinnvoll ist, auch mal irgendwie mal kurzfristig weniger Geld zu verdienen, wenn man langfristig gewinnen kann. Und ich glaube sozusagen, da haben wir auch, das war auch einer der Themen, die ich vorgestellt habe. Ich habe gesagt, hey, ich glaube, mit dieser neuen innovativen Governance von Fritz und Philipp können wir eben auch dann nach dem IPO die richtige Art von Anleger für uns begeistern. Die langfristig Wert schaffen wollen und nicht kurzfristig.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein großes Problem in großen Konzernen, wenn du dich von Quartalsbericht zu Quartalsbericht hangelst oder auch, ich sag mal, auch eine Regierung. 4 Jahre, okay, danach, dann die nächsten 4 Jahre kommt eine neue Regierung. Aber wenn du halt wirklich diese Macht hast, Fehler machen zu dürfen, Dinge ausprobieren zu dürfen, weil du langfristig denkst und klar, von schiebst du 5 Dinge an, davon floppen vielleicht 2, aber die anderen 3 werden erfolgreich. Wenn du aber alle 3 Monate ein Reporting abgeben musst und dann ist halt Minus da, dann sagen die auch, ja, Philipp, was machst du eigentlich? Ne? Ja. Also finde ich einen smarten Move. Ein Thema noch, ihr habt ja auch von eGym, ihr habt ja schon sehr früh in eine AG, also eine Aktiengesellschaft, umgewandelt. Jetzt habt ihr mittlerweile eine SE, also eine europäische Aktiengesellschaft, und der Börsengang, der ist ja auch schon mehrfach angeteasert worden. Gibt es da jetzt durch den Playlist-Deal eine neue Zeitschiene oder wird es nach hinten geschoben, nach vorne, oder hast du da ein Zeitfenster?
Also für Tech-Firmen wie uns ist halt immer der attraktivste Weg des Börsengangs New York. Und das ist aber viel wahrscheinlicher, wenn du halt möglichst viel Umsatz in Dollars hast. Und wir haben jetzt eben als Gruppe sozusagen die Mehrheit unserer Umsätze in Dollar. Und insofern sozusagen ist der Börsengang theoretisch für uns jetzt relativ kurzfristig umsetzbar. Aber wir werden es nicht kurzfristig machen, weil wir wollen eben noch einige Dinge vorher aufbauen. Zum Beispiel eben auch die erfolgreiche Expansion von Wellpass in den USA, den Start von Glasspass in Europa und so weiter. Insofern ist es nicht kurzfristig da, aber als Firma könnten wir praktisch relativ kurzfristig gehen. Also das ist vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Glasspass meint, die war schon auf dem Weg zum Börsengang. Die hatten schon das sogenannte S1-Filing gemacht und dann aber durch unseren Deal sozusagen das abgesagt.
Halt, stopp.
Sozusagen, Fritz und ich mussten dann noch kurz einen Börsengang verhindern.
Wir mussten noch kurz einen Börsengang verhindern.
Aber, deswegen, es wird irgendwann die nächsten Jahre passieren. Ja. Ich kann ja nicht sagen genau wann, aber es wird passieren.
Okay. Und dann New York Stock Exchange als das New York Stock Exchange.
Also. Ja, sehr wahrscheinlich, ja.
Okay, da freuen wir uns drauf. Werden wir wahrscheinlich sicher über Fitnessmanagement und Co. immer mal wieder ein paar Infos zu kriegen.
Sicherlich.
Philipp. Danke für die Einblicke. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema mit dir besprechen, und zwar die Abnehmspritze GLP-1. Ja. Du hast ja eingangs gesagt, du bist in die Fitnesswelt gekommen, mit einem kaufmännischen Hintergrund, du hast es nicht verstanden, wie es geht, dir wurde es gezeigt, wie es geht und hast quasi aus deinem Problem ein Business aufgebaut. Bei GLP-1, soweit ich informiert bin, bist du ja selbst auch Nutzer.
Ja.
Des Ganzen. Also du nutzt selber die Abnehmspritze ihr habt ja auch mit eGym ein großes Forschungsprojekt zu dem Thema. Vielleicht fangen wir mal wieder an mit dem Problem, wenn ich so nennen darf, deine eigene Erfahrung mit dem Produkt. Warum hast du dich dafür entschieden, das zu nehmen? Was waren da die Beweggründe?
Also ich habe auf jeden Fall erstmal durch eGym die Gründung von eGym geschafft gehabt, dass ich immer relativ gut Muskelmasse hatte. Aber ich hatte auch einfach mal zu viel Fett. Mhm. Und das wurde sicherlich auch durch meinen stressigen Arbeitsalltag unterstützt, aber generell auch einfach, habe ich jetzt gelernt, dass ich einfach generell offensichtlich nicht genug GLP-1 selbst produziert habe. Mhm. Das kann man beeinflussen mit Krafttraining, ausreichend Ballaststoffe essen, ausreichend Protein essen
und schlafen.
Gut schlafen, ist glaube ich meine größte Schwäche.
Ja, das ist ein groß unterschätzter Faktor, der Schlaf.
Und die Gene.
Ja.
Und sozusagen diese fünf Faktoren, da kannst du halt auf jeden Fall sehr gut Krafttraining, Ballaststoffe und Proteine, das kannst du schon ganz gut managen. Schlaf ist sozusagen ein sehr langfristiges Thema, das du optimieren musst. Und gerade wenn du halt einem extrem dynamischen Job bist wie ich, besonders schwierig. Und dann aber die Gene, das ist sehr schwer zu verändern. Genau, dann habe ich eben die Studien gesehen, dass GLP-1 halt seit 25 Jahren Diabetikern gegeben wird. Und da gibt es auch eine super spannende Studie in England. Diabetiker leben normalerweise, wie war das wieder? Ich glaube, 7 Jahre lang kürzer als Nicht-Diabetiker. Aber Diabetiker in England, die GLP-1 bekommen haben, haben eben 4 Jahre länger gelebt als Nicht-Diabetiker.
Also nur noch 3 Jahre kürzer als...
Nee, also die leben länger als Nicht-Diabetiker. Die Diabetiker, die GLP-1 genommen haben.
Ah, okay.
Also, und der Hintergrund war eben, dass GLP-1 eben sehr viele Gesundheitseffekte hat. Ja. Und ich habe das bei mir selber gesehen. Also ich habe 25 Jahre lang wurde es Diabetikern genommen. Insofern ist halt sozusagen das ganze Thema Side Effects sehr, sehr gut studiert. Habe ich die Studien angeschaut und eine große Problem war halt, die Leute nehmen sehr, sehr verlässlich ab, aber eben 40-50% des Körpergewichtsverlust ist Muskelmassenverlust. Und das ist natürlich schlecht. Es liegt aber jetzt nicht an der Spritze, sondern einfach, du bist im Kaloriendefizit. Und wenn du halt eine Diät machst, ist genau das Gleiche. Wenn du dann nicht Krafttraining und Proteinintake gut managst, dann wird halt dein Körper einfach die Muskeln verstoffwechseln. Mhm. Und insofern war es da eben wichtig für Leute, die auf GLP-1 sind, was macht GLP-1 nochmal ganz kurz vielleicht auch? Es entschleunigt deine Verdauungsgeschwindigkeit. Also das heißt, es führt dazu, dass du der Unterschied zwischen Weißbrot und Vollkornbrot ist, Vollkornbrot dauert viel länger zu verdauen und deswegen geht der Zucker viel langsamer ins Blut. Und Weißbrot wird so schnell sofort verdaut und dann springt der Zucker direkt in dein Blut und hast so ein Spike. Und diese Glucose-Spikes, die haben ja noch ganz viele andere Nebenwirkungen. Also sozusagen, das wird dann so Inflammation und allen möglichen chronischen Krankheiten und so weiter.
Und ganz kurz, und wenn ihr, liebe Hörer, mehr über GLP-1 erfahren wollt, in den Shownotes verlinke ich euch mal die Folge, wo wir mit Professor Dr. Markus Wannig und Aline Papsel dazu sprechen.
Super.
Philipp, weiter mit dir.
Das heißt, es gibt sozusagen gibt da eine viel bessere Folge. Super. Auf jeden Fall war ich dann überzeugt davon, okay, das ist echt spannend, weil nämlich, wenn man das verbindet mit Proteinzunahme und Training, in Verbindung könnten wir endlich dieses Problem abnehmen, lösen, das schon immer ein Riesentreiber der Mitgliedszuwächse war, aber wir konnten das nie so richtig lösen, weil einfach wir nicht kontrollieren konnten, was essen die Leute zu Hause. Und dann wollte ich es halt, dass wir da jetzt als eGym da vorangehen und haben eben zum einen eine klinische Studie vorbereitet, die jetzt eben ab Juni laufen wird und dass unsere Kunden sozusagen, unsere Partner die Möglichkeit haben werden, irgendwann zu sagen, hey, wir haben klinisch geprüftes Produkt für die ganzen GLP-1-Leute und das GLP-1 wird unfassbar steigen in unserer Bevölkerung. Da kann man alles, was du zu lesen wirst, bis sehen, ist unfassbar. Da gab es gerade so eine Studie, GLP-1 ist größer als AI aktuell, ist größer als KI. Unglaublich, aber es ist tatsächlich so.
Ist das, weil am Ende AI verändert ja die Welt, aber am Ende GLP-1 verändert ja unsere Gesundheit, wenn man so will. Also gerade bei stark übergewichtigen Personen, die schaffen, also wie gesagt, du musst ja diesen kleinen Schritt schaffen, um überhaupt in Bewegung zu kommen. Ja. Und GLP-1 hilft dir ja dabei, diese große Masse an Körpergewicht abzubauen und dich überhaupt in die Möglichkeit zu bringen, Fitness zu machen oder Sport zu machen.
Absolut. Genau. Und ich kann so sagen, ich habe jetzt halt, ich nehme jetzt GLP-1 seit Januar 2025 und habe seitdem 24 Kilo abgenommen. Und davon, ich mache das immer mit CK, die Messungen, von den 24 Kilo ist 23 Fett und 1 Kilo Muskelmasse.
Ein gutes Verhältnis.
Ja, absolut. Und sagen jetzt.
Und das eine Kilo Muskeln, das bauen wir noch auf.
Das bauen wir da auf, sobald ich zeige. Und die Dosen, ich nehme dieses Monjaro, das geht bis 15 Milligramm. Ja. Und die erste Einstiegsdose ist 2,5. Und ich bin nie über 5 Milligramm gegangen. Mhm. Also ich bin im unteren Bereich. Aber ich habe jetzt eben auch andere Gesundheitseffekte gesehen, zum Beispiel, was wirklich fantastisch ist, ist mein Glukosespiegel. Ich mache immer mal wieder diese CGM-Messungen, also Continuous Glucose Measurement. Seit ich auf GLP-1 bin, meine Glukosekurve ist einfach eine komplette Gerade jeden Tag.
Egal, also was ohne ich Ausbrüche, ohne diese, dass die Ausbrüche sind ja auch diese Hungerattacken, die man.
Und deswegen werde ich eben sozusagen, also mein aktueller Plan ist, ich will jetzt noch etwa 4 Kilo Fett abbauen und bin dann eben bei 80 Kilo Körpergewicht, wovon 40 Kilo Muskel ist. Und dann will ich sozusagen auf eine ganz niedrige Dose runtergehen, sodass ich praktisch diese Appetithemmung fast nicht mehr haben werde, aber nach Möglichkeit trotzdem noch etwas langsamer verdaue, sodass mein Blutzucker immer flach bleibt. Weil das eben noch ganz viele andere Vorteile hat. Genau, und mein ganzer Blutspiegel, alles ist halt, meine Ärztin, die Internistin in München, sagt halt, mein ganzes Blutspiegel, alles ist ein absoluter Traum geworden. Aber, wie gesagt, der Normalfall ist, dass die Leute ohne Ende Muskeln verlieren. Und das müssen wir halt als Branche verhindern. Und dann haben wir eine riesen Chance da. Und wir als eGym werden da Vollgas investieren. Wir werden eben in diese Studie dieses Jahr 2,5 Millionen $ investieren. Das ist wirklich keine kleine Studie. Eine richtige, vollwertige klinische Studie. Und da müssen wir noch sprechen, sozusagen, dass dann noch die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit mitmachen kann da. Weil ich glaube, je mehr wir da in ein Boot holen, umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz spannend, dass du das sagst, weil ihr macht das ja mit dem Professor Dr. Martin Halle von der TU München. Und der Professor Dr. Markus Wannig, den ich vorhin erwähnt habe im Podcast, der hat beim Halle promoviert und der hat auch auf dem FIBO-Kongress einen Vortrag zu GLP-1 gehalten. Also der Markus Wannig und den Flo Eibel von euch, den haben wir einmal entführt und haben den da mal reingesetzt.
Super.
Der betreut es ja und Jan Scherzer ist ja der es auch immer kundtut. Von daher, ich finde es sehr spannend, wenn man da gemeinsam mit der Hochschule als wissenschaftlichen Part, der auch branchenaffin ist, gemeinsam anschaut, weil ich glaube, das Thema. Ich weiß nicht, ob es so groß wird in den USA, aber ich glaube jetzt allein schon, wenn du vom Konsumverhalten weg von einer Spritze kommst hin zu einer oralen Einnahme als Tablette, das ist schon eine große Hürde, die genommen wird, weil es halt sich zu spritzen ist halt eine sehr unnatürliche Geschichte, außer du bist halt Diabetiker. Ja. Aber ich meine, eine Tablette nehmen, das ist, das ja. kennt jeder Mensch. Also
absolut.
Wie würdest du, also wenn du lebst ja auch in den USA, so der Vergleich USA, wo das, wo beziehst du dein GLP-1? In den USA oder in Deutschland? Also wo kaufst du es ein?
Bisher noch in Deutschland.
Okay.
Und das wird jetzt dann irgendwann umgestellt auf USA.
Ja. Okay, weil USA ist ja, halt, glaube ich, ein bisschen teurer.
Ja. Wobei es in USA eben jetzt durch die Einführung der Pille
ja.
Sozusagen eine extreme Preissenkung gab.
Ja. Das glaube ich auch, aber ich glaube auch in Deutschland, wenn wir da einen Schub ja. haben, einfach die Art, wie man es konsumieren kann. Ich weiß nicht, ob mal in solche Nutzerzahlen kommen wie in den USA, also relative Nutzerzahlen, absolut, wenn wir eh nicht schaffen.
Ich schicke dir mal nachher so eine Grafik, da siehst du, wie sozusagen die weltweite Einnahme von den beiden großen Mounjaro und Wegovy, auch Ozempic genannt, sozusagen wie das in 2025 gewachsen ist. Mhm. Das ist wirklich schneller gewachsen als die Umsätze von den KI-Firmen.
Mhm.
Und nur mal als Beispiel, in 2025 hat OpenAI, also ChatGPT, am meisten Umsatz gemacht von den großen KI-Firmen. Und Mounjaro hat doppelt so viel Umsatz gemacht und ist schneller gewachsen.
Mhm.
Also sagen, der ist noch, deutet überhaupt nichts darauf hin, dass es nicht extrem abgehen wird. Und meine Internistin, die mir Mounjaro verschreibt in München, die sagt, sie verschreibt es so gerade 10-mal am Tag.
Wow. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Absolut, aber sie sagt halt, wir müssen hinbekommen, dass uns die Studios die Möglichkeit bieten, Zugang für meine Patienten und dass die Muskelmasse zurückschicken, weil basierend auf der Muskelmasse entwickeln würde ich gern die Dosierung festlegen, weil nämlich wenn sozusagen die Muskelmasse zu stark sinkt, dann muss ich leider die Dose runternehmen. Aber dann motiviert es natürlich denjenigen nochmal mehr, wieder mehr zu trainieren. Genau, insofern, da ist eine riesen Opportunity für als Branche.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen noch auch diese, also dass uns auch bewusst werden, da ist eine Opportunity, aber die ist nicht von alleine da. Also dass der klassische Nutzer, der viel Gewicht hat, sagt ja, okay, da ist eine Möglichkeit, wie ich Gewicht abnehmen kann. Ja. Dass man parallel dazu Krafttraining machen sollte, das ist noch eine Thematik. Ich glaube, da müssen wir noch viel Aufklärungsarbeit machen. Und schön wäre es auch, wenn es von Ärzten kommt, wie deine Internistin, die sagt, hey, ich gebe dir das, aber mit dem Rezept bitte auch hier ist ein Gutschein fürs Fitnessstudio.
Absolut, da müssen wir echt zu Lösungen kommen, denn das ist notwendig. Aber ich kann noch mal eine andere Sache sagen. Die ganzen GLP-1-Produzenten hatten ja Produktionsengpässe.
Mhm.
Also zum Beispiel hier in Deutschland wechselt es auch stark, aber es ist noch gar nicht, wurde noch gar nicht richtig vermarktet, weil die viel zu wenig Produktionskapazitäten haben, weil die in den Bestandsmärkten das so nachgefragt ist. Also ich habe da neulich ein Interview gehört von dem CEO von Eli Lilly, dem Mounjaro-Produzenten, der sagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Firma haben sie in allen möglichen Ländern schon Approvals bekommen, aber fangen noch gar nicht einzuführen, weil sie einfach überhaupt nicht mit der Produktion hinterherkommen. Also irgendwann wird es dann auch in Deutschland so sein, wie in den USA gerade ist. In den USA sozusagen sind die lokalen Factories halt hochgefahren. Da ist jetzt gefühlt so jede zweite Fernsehwerbung Ozempic und Mounjaro.
Mhm.
Aber in Deutschland siehst du noch null Werbung dazu.
Nee.
Weil die das gar nicht bewerben wollen, weil die einfach Produktionsengpässe haben.
Dass sie dir nicht komplett die Bude einrennen.
Ja. Weil da gibt es ja immer diesen bisschen sozusagen halt auch, das gab am Anfang diese großen Diskussionen da, auch ethischer Natur, denn dann haben die ganzen Abnehmleute und Longevity-Leute, die angefangen haben mit GLP-1, die haben dann alle das leer gekauft und dann haben die Diabetiker nicht mehr Zugriff gehabt.
Ja.
Und die Diabetiker brauchen
die es eigentlich, die es auch tatsächlich brauchen.
Die brauchen unbedingt brauchen. Und deswegen sozusagen geht es jetzt eben, aber diese Produktionsengpässe, da gehen jetzt Milliarden in Produktionsausbau.
Ja.
Das wird sich gelöst, wird gelöst werden.
Auf jeden Fall. Wenn du dich jetzt nochmal in die Rolle eines Studio-Betreibers, egal jetzt ob eine große Kette oder ein kleiner Einzelbetreiber, was wäre aus deiner Sicht, gerade mit der GLP-1-Thematik, eine Maßnahme, die ein Studio-Betreiber jetzt vornehmen sollte? Oder wie könnte man sich darauf einstellen?
Also ich kann ja mal sagen, ich als eGym bereite mich jetzt darauf vor, indem ich halt ein GLP-1-Trainingsprogramm macht, das ich dann klinisch zertifiziert bekomme, um sicherzustellen, hey, wenn du GLP-1 trainierst, habe ich das bestmögliche Training für dich. Und so würde ich eben auch als Studiobetreiber mir die Sache anschauen, okay, da kommt dieser riesen Wasserfall an Nutzern, die endlich ein Problem, das sie ihr Leben lang nicht lösen konnten, relativ einfach lösen können. Und wie kann ich mich jetzt als Studio aufstellen, dass ich für Leute, die GLP-1 nutzen, rundherum die perfekte Betreuung biete? Also ein Beispiel ist, GLP-1 braucht Krafttraining. GLP-1 braucht aber auch die richtige Ernährung. 7% der GLP-1-Nutzer haben Übelkeit, weil sie nicht schaffen, genug Ballaststoffe zu essen. Also genug Gemüse. Und das dann, die brechen es dann ab, weil ohne genug Ballaststoffe, wenn dann deine Verdauung auf einmal entschleunigt wird, führt es dazu, dass die sich übel fühlen. Und das heißt, ich muss sicherstellen, wie kannst du genug Ballaststoffe bekommen? Das Zweite ist, du brauchst neben dem Krafttraining auch Protein. 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, aber nicht mehr wie 40 bis 50 Gramm pro Mahlzeit, weil der Körper nicht pro Mahlzeit mehr absorbieren kann. Und insofern sozusagen, also meine Regel zum Beispiel ist immer, ich esse jetzt immer auf dem Teller zuerst Gemüse und Fleisch und dann, je nach Appetit, esse ich noch die ganzen Kohlenhydrate. Und so funktioniert das dann für mich. Und das heißt, man muss einfach ein komplettes Konzept überlegen.
Und ich war mit dem Philipp heute Morgen frühstücken, nicht ganz bestätigen. Ich habe dich schon wieder unterbrochen, bitte weiter.
Nee, absolut. Genau, und sozusagen, ich glaube sozusagen, sich da schon mal möglichst reinzudenken und sobald dann halt das hier losgeht, sobald dann jede zweite Fernsehwerbung in Deutschland GLP-1 wird, dann bereit zu sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall als Studio wichtig und natürlich schon mal die iGym-Geräte vor Ort haben, ist ja nicht schlecht, wenn dann irgendwann die Studienergebnisse draufgespielt werden.
Jetzt kommt Werbung, das war die Werbung. Wo wir dabei sind, die BSA-Akademie wird auch noch eine Weiterbildung zum Thema GLP-1 machen, zu den Trainern.
Jetzt, sinnvoll.
Und dann quasi, wenn das mit der klinischen Studie von Professor Halle dann losläuft, wird es wahrscheinlich auch von Seiten der Hochschule dann noch den einen oder anderen Input geben. Super, Philipp, noch ganz kurz Blick in die Zukunft. Was wird in den nächsten 10 Jahren so der größte Impact in der Branche sein, in der Fitnessbranche?
Also tatsächlich glaube ich da sehr stark daran, dass es in den nächsten 10 Jahren das Größte ist GLP-1, also zum Beispiel größer als Aggregatoren. Weil einfach, ich glaube halt, dass 30-40% der Bevölkerung auf GLP-1 sein werden. Und für die eine gute Lösung zu haben, wenn auf einmal das Thema Abnehmen ist kein Thema mehr. Es ist einfach easy machbar. Jetzt geht es nur noch darum, das gesund hinzukriegen. Und das ist viel, viel mehr in der Macht des Studios als vorher, wo wir sicherstellen mussten, dass die zu Hause sich nicht die ganze Zeit Burger reinhauen. Und insofern für aktuell 14% der Bevölkerung, aber sozusagen jetzt werden 40%, wovon die meisten nicht im Studio sind aktuell, auf einmal total affin werden, sich darauf vorzubereiten, ist einfach das Wichtigste überhaupt.
Finde ich schön. Finde ich schöne Abschlussworte. Deswegen will ich es dabei belassen. Du musst ja auch gleich wieder zum Flieger. Ich möchte dir, lieber Zuhörer, danken, dass du es bis zum Ende geschafft hast, uns wieder zugelauscht hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreib mir eine E-Mail an podcast@fitnessmanagement.de. Philipp, danke, dass du da warst.
Vielen Dank, Janosch.
Guten Flug und ciao.